Du siehst ein Konzert am Himmel, der Himmel tanzt und es ist still. Und diese ganze Kombi daraus mit dieser Kälte, mit der Unberührtheit, mit den Baumwipfeln, die du so im Schatten der Nacht dann siehst und dass sich diese Sachen ja teilweise, diese Polarlichter über deinen Kopf rüberfressen bis zum anderen Ende des Horizonts, ist ganz fantastisch. Und du bist so nah dran und dann immer dir vorstellst, auch wenn du jetzt so rauszoomst, wie groß das da ist. Ne? Das ist schon sehr berührend.
Und für einige Sekunden, der Schnee wirbelt in die Luft und der Anblick ist einfach himmlisch, würde ich sagen.
Travel Tales, der Reisepodcast von Edelweiss. Herzlich willkommen zur neuen Folge von Edelweiss Travel Tales, dem Podcast von Edelweiss, der führenden Schweizer Ferienfluggesellschaft. Alle 14 Tage spreche ich hier mit faszinierenden Persönlichkeiten, die eine besondere Verbindung zu einem Reiseziel haben. Und in diesem Fall, in dieser Folge hier, sind es sogar gleich zwei Gäste. Zum einen haben wir einen erfahrenen Reisejournalisten und Podcaster für euch, der unsere heutige Destination aus einer sehr persönlichen Perspektive erlebt hat und den ihr vielleicht auch schon kennt. Die Rede ist von Jochen Schliemann vom Podcast Reisen, Reisen. Und zum anderen wäre da Tessa Surpanki, die direkt von vor Ort erzählt, denn sie lebt in der Region, um die es heute geht. Und ich bin Erik Lorenz, Autor und Podcaster. Vielleicht kennt ihr mich bereits als Gründer des Abenteuer- und Reisepodcasts Weltwach. Unser heutiges Ziel liegt weit im Norden Europas, in Finnisch-Lappland. Genauer gesagt in der Region Ruka-Kuusamo, unweit des Polarkreises. Eine Landschaft geprägt von endlosen Wäldern, zugefrorenen Seen, jedenfalls im Winter, verschneiten Hügeln und einer Stille, die man im ganzen Körper spüren kann. Ruka-Kuusamo ist bekannt für seine intensiven Winter, für Polarlichter, klare Kälte, Outdoor-Abenteuer und eine Nähe zur Natur, die viele Reisende tief berührt. Gleichzeitig ist die Region überraschend vielseitig, mit Nationalparks, kleinen Orten, moderner Infrastruktur und einer starken Verbindung zur samischen und finnischen Kultur. Wer sich Zeit nimmt oder genauer hinschaut jedenfalls, entdeckt eine Region, in der es um Langsamkeit, um Naturverbundenheit und vor allem eben aber auch um das Erleben von Weite geht, um Momente, die bleiben. Und nur noch einmal kurz zu Jochen Schliemann. Jochen ist, wie erwähnt, Journalist, er ist Autor und er ist eine der Stimmen hinter dem Podcast Reisen, Reisen, in dem er seit vielen Jahren gemeinsam mit Michael Dietz von Orten auf der ganzen Welt erzählt. Persönlich, reflektiert und immer mit der Frage, was Reisen mit uns macht. Jochen war schon mehrfach selbst in Ruka-Kuusamo unterwegs und in dieser Folge spricht er mit uns über seine Reisen dorthin, über erste Eindrücke, intensive Erlebnisse, über Polarlichter selbstverständlich auch, klar, über Winterabenteuer und darüber, wie es sich anfühlt, sich in einer Landschaft zu bewegen, die so anders ist als alles Vertraute. Und in dieser Episode wechseln wir immer mal wieder die Perspektive, denn zusätzlich hören wir eine Stimme, ich erwähnte sie schon, von vor Ort. Tessa lebt in Finnland und bringt Alltagserfahrungen und lokales Wissen mit ein, um euch neben Inspiration wie immer auch handfeste Tipps mitzugeben. Wundert euch also nicht, dass wir da gelegentlich mal zwischen Jochen und ihr hin und her switchen. Also eine reichhaltige Folge für euch und eure Reise nach Finnland und damit geht's jetzt auch los. Bitteschön. Herzlich willkommen, Jochen. Schön, dass du da bist. Hi.
Hallo, moin.
Ja, wir kennen uns ja schon eine ganze Weile. Wir nehmen auch immer wieder gern gemeinsam die eine oder andere Folge auf mit unseren Podcasts Reisen, Reisen. Das ist der deinige und Weltwach, der meinige. Und deswegen freue ich mich also heute umso mehr, dass du jetzt auch endlich bei den Edelweiss Travel Tales mit dabei bist. Und wir möchten sprechen über die Region Ruka-Kuusamo. Diese Region hast du an anderer Stelle mal mit den Worten beschrieben, Zitat, eine Naturerfahrung sondergleichen, Trip of a Lifetime. Das sind ja Worte, die klingen relativ verheißungsvoll. Erzähl mal, was macht diese Region für dich so besonders, dass du sagst, also wirklich Trip of a Lifetime? Du bist ja viel gereist, das heißt, das will schon was heißen.
Für mich ist es, wie wir es, glaube ich, auch in einer unserer Reisen-Reisen-Folgen zu Finnisch-Lappland benannt haben, ist es eine der letzten Wildnisse Europas. Also es ist, die Natur dort ist überladend, ist wundervoll groß. Es ist wirklich schwer zu umfassen, wie viel Wald, Natur, freie Fläche, gute Luft und all das gibt. Also so ein bisschen heile Welt. So. Mhm. Das hat die Auswirkung, dass du ein Bilderbuch Sommer und auch Herbst hast. Das ist alles relativ kurz, der Sommer in dieser Gegend, weil es ja nahe dem und teilweise im Polarkreis ist oder nahe dem Polarkreis zumindest. Der Sommer ist kurz, der Herbst ist kurz, aber da wachsen Pilze an Straßen, auf Wegen, überall auf dem Waldboden. Beeren, Pilze, du kannst dich praktisch umsonst vom Waldboden ernähren. Das war nicht als Spartipp, sondern das ist das beste Essen, was man jemals finden könnte in seinem Leben. Nur, dass es da aufgrund des Jedermannsrechts jeder sammeln kann. Das heißt, es ist sehr idyllisch dort. Der Frühsommer hat viele Mücken, das ist schon so, aber es ist wirklich, ich habe den Sommer in der Gegend völlig unterschätzt und war jetzt aber auch nochmal im Winter da und das ist halt ein Naturspektakel, weil du könntest es jetzt knapp so sagen, von wegen, das ist der Winter, wie er eigentlich sich, wie ihn sich alle wünschen. Ne? Weil der Schnee ist üppig, der Schnee ist weiß, der Schnee ist sauber, er kommt in unendlichen Mengen und weil es so wahnsinnig kalt ist, bleibt er auch liegen. Das heißt, du hast wirklich teilweise groteske, abstrakte Landschaftsformen, weil auf Bäumen wirklich 20 bis 30 Zentimeter Schnee liegen und einfach nicht verschwinden. Und alles ist weiß und hat diesen matten, weichen Teppich über sich rüber. Und hinzu kommen halt im Sommer Tiere wie Bären, im Winter sowas wie Hundeschlittenrennen, die du machen kannst, nicht Rennen, sondern Hundeschlittentouren, die du machen kannst. Du hast natürlich die Rentiere da und die immer wieder diese unglaubliche Weite und eine Natur, die für mich einfach nur idyllisch ist. Und die Gegend, von der du da konkret sprichst, also Ruka, Kusamo und so, das ist relativ nah an dem Ort Rovaniemi, der so als Hauptstadt des Weihnachtsmanns gilt.
Wo in Finnland befinden wir uns da so grob?
Das ist in Nordfinnland so und Rovaniemi ist halt einfach so, da reisen wirklich im Winter reiche Menschen aus aller Welt hin, weil da angeblich der Weihnachtsmann wohnt. Und das ist auch toll da,
ja.
Aber es ist halt so der internationale Tourist-Hub. Das heißt, da kommen alle Touristen hin. Wenn du die 1-2 Stunden in die Gegend fährst, über die wir jetzt sprechen, ist es viel leerer, da fahren die Finnen hin. Und du hast es beschaulicher und bist viel näher dran am Naturerlebnis Finnisch-Lappland.
Stichwort Naturerlebnis. Hast du auch das Glück gehabt, Polarlichter zu sehen?
Ja, und wie? Das ist ein Naturding. Ich bin Norddeutscher. Ich muss immer relativieren, dass man das nicht garantieren kann. Aber bei mir war es wirklich so, ich war ein paar Tage im Winter da, also eine Woche so. Und natürlich kommt es darauf an, ob der Himmel klar ist. Aber du hast eine extrem hohe Chance, sowas zu sehen. Hängt immer an Natur. Und das Bizarre ist, also es ist tatsächlich dieses Naturereignis, was es so nicht nochmal gibt. Also es ist was ganz Eigenes, sehr bewegend und ganz bizarr. Also ich weiß noch, ich bin mit dem Auto am ersten Abend zu meiner Unterkunft gefahren und du bist ja ganz schnell allein in der Gegend. Du fährst vielleicht mal aus einer kleinen Siedlung raus und dann ist da einfach nichts außer Wald. Was mich allein schon sehr bewegt, diese Ruhe und diese Naturnähe. Und dann dachte ich erst so, na gut, da ist eine Wolke. Weißt du, manchmal sehen ja Wolken am Nachthimmel so ein bisschen heller aus. Das kennt man so aus der Stadt, weil manchmal so das Stadtlicht so darauf reflektiert, dann sieht die Wolke so ein bisschen heller aus. Und dann fiel mir auf einmal ein, da ist ja gar keine Stadt. Und dann bewegte sich die Wolke so ein bisschen seltsam und dann bleibst du halt auf offener Straße stehen, was auch kein Problem ist, weil halt keiner kommt, da ist ja keiner, machst das Licht aus. Und dann war es bei mir so, also das war bei mir der erste Moment, wo ich sie gesehen habe und sie tanzen am Himmel. Es ist komplett irre, wie, das ist man muss sich vorstellen, das ist biologisch und chemisch erklärbar, was da passiert, ne, aufgrund irgendwie von so Sonnenstürmen und allen möglichen Eigenschaften der Atmosphäre und so. Aber es ist ein psychedelisches Ereignis. Es sieht wirklich teilweise aus wie so grüne Lavaströme, die so aus dem Himmel rausfließen, wenn die dickeren Strahlen kommen. Manchmal ist es so ein leichter Schleier. Einmal sah es wirklich aus, als wenn so ein Alien-Ritter mit so einem Schwert von hinten das Firmament aufgeschlagen hat, mit einem so einem Schnitt und dann so Alien-grüne Masse so rausfloss. Also auf dem, allein schon das, dass ich das jetzt sage, beweist ja, was das mit einem macht.
Mhm.
Ne, dieser banale physische oder chemische Vorgang. Und was auch ganz, ganz verrückt ist, und es ist ganz leise, weil du siehst ein Konzert am Himmel, der Himmel tanzt und es ist still. Und diese ganze Kombi daraus mit dieser Kälte, mit der Unberührtheit, mit den Baumwipfeln, die du so im Schatten der Nacht dann siehst und dass sich diese Sachen ja teilweise, diese Polarlichter über deinen Kopf rüberfressen bis zum anderen Ende des Horizonts, ist ganz fantastisch und gibt es ja praktisch umsonst obendrauf. Ne? Also natürlich ist dann Tourismus drum aufgebaut, aber es ist etwas, was die ganze Zeit passieren kann, wenn es dunkel ist. Und bei mir, und ich war Ende März da, also wo Hauptsaisons definitiv schon durch sind und es ist auch schon relativ lange hell da, aber das hat wirklich 2-3 Mal funktioniert und es gab auch tatsächlich diese klassische Situation, dass ich dachte, ich gucke mal kurz draußen und kam nach 3 Stunden völlig durchgefroren wieder rein, weil ich komplett elektrisiert immer nur auf den Himmel geguckt habe. Ja. Und es ist natürlich auch unfassbar kalt da.
Mhm.
Aber was für schöne Probleme.
Ja, was für ein schönes Problem und wunderschön beschrieben gerade vor allem auch. Ganz toll, lieben Dank dafür. Wie schon angekündigt, haben wir heute zwei Gäste, nämlich zum einen dich, Jochen, und zum anderen aber auch Tessa. Und Tessa lebt in der Region Ruka-Kuusamo und du kommst ja ursprünglich nicht aus der Region Ruka-Kuusamo, über die wir heute sprechen, aber du lebst in Ruka nun schon seit einigen Jahren. Und in unserem Vorgespräch ist es auch schon deutlich geworden, dass du wahnsinnig gern dort lebst. Warum liebst du diese Gegend denn so sehr? Und soweit ich das mitbekommen habe, ja vor allem auch im Winter.
Ich bin ein richtiger Outdoor-Fan und hier kann ich jeden Tag die Natur genießen. Alle die alten Wälder und alle vier Jahreszeiten mit ihrem starken Charakter. Und genau, ich komme aus dem Lakeland, Järvisuomi. Und mir sind auch die sauberen und zahlreichen Seen wichtig und die haben wir auch hier oben.
Ja, über die Seen sprechen wir auf jeden Fall definitiv auch noch. Gerade im Winter sind die auch sehr spannend. Und jetzt, da wir sprechen, ist gerade auch noch Winter. Wir unterhalten uns im Februar. Wie sieht es momentan aus, wenn du aus deinem Fenster, aus deiner Haustür herausschaust?
Aus unserem Küchenfenster kann ich den zugefrorenen Talvijärvisee sehen. Das ist ein beliebter Platz für viele Lokalen, aber auch für viele Touristen, für Langlaufen, Eisangeln und Schneemobilfahren. Also da gibt es immer jemanden, etwas zu machen. Und hinter dem See erhebt sich der Ruka-Tunturi-Fjell mit dem Skigebiet, Gondolabahnen und dem Skisprungsturm.
Okay, also alles direkt vor Ort. Skigebiete, genau. Der See. Der See ist wahrscheinlich komplett jetzt zugefroren momentan, oder?
Ja, genau.
Ja. Tessa, die Frage an dich. Sag mal, Polarlichter, das ist ja etwas ganz Besonderes, klar. Aber gewöhnt man sich da jemals dran? Wird das irgendwann normal, in Anführungszeichen?
Sowohl ja als auch nein, je nach Situation. Die blasgrünen Notlichter, die spät am Abend erscheinen, bringen mich an einem ganz normalen Werktag nicht unbedingt mehr dazu.
Ja.
Aber wenn ein größeres Spektakel bevorsteht, bereite ich mich schon tagsüber darauf vor. Und wenn gute KB-Werte werden bei uns sogar in den Abendnachrichten im Fernsehen erwähnt. Und dann kennen ja jeder das. Okay, jetzt kommt eine große Schauspiel heute Nacht. Dann ist es wichtig, den Rucksack bereit zu haben mit einer Thermoflasche und Rentierfell, damit den Abend draußen beim Bewundern des Himmels angenehm wird.
Wie oft kommt das vor, dass also ein so opulentes Naturschauspiel sich anbahnt, dass es auch euch Locals rauslockt mit der Thermoskanne?
Ja, ich würde sagen, die normale Polarlichter gibt es fast jede Woche. So größeren, zweimal im Monat ungefähr.
Na.
Polarlichten kommen aus dem Solarwind und Solarwind geht im Runde von 10 Jahren. Und jetzt dieses Jahr, 2026, ist das Höhepunkt von Solarwind. Und deswegen, dieser Winter war sehr, sehr gut. Und auch die kommenden 2 Jahre wären noch super. Dann wird das Solarwindaktivität niedriger und dann kommen ruhiger Wintersaisonen mit den Polarlichten, bis es dann wieder mehr aktiv wird.
Ja, gut zu wissen. Also nicht zu lange warten jetzt. Guter Hinweis, ja.
Ja.
Zurück zu dir, Jochen. Polarlichter. Ich glaube, du hast sogar einen Buddy, der dort oben lebt, der dorthin ausgewandert ist und jetzt also die Freude hat, mehr oder weniger ständig von diesen wunderbaren Lichtern, von diesem Schauspiel umgeben zu sein.
Ja, es ist eine Reisebekanntschaft und es war ein schöner Tag sozusagen. Und wir haben auch noch unsere Kontakte. Ich habe einfach nur fand die Geschichte so schön, weil sie so ein bisschen das widerspiegelt, was ich so als, sag ich mal, als Medienstadtlebender so romantisiere, ne? Diese Land, dass man aufs Land flieht. Und er ist Finne und das war Tommy. Und Tommys Geschichte fand ich einfach beispielhaft für diese Ecke da, weil in der Ecke ist natürlich in dem Sinne nicht viel. Also will sagen, so als Mensch, der jetzt jeden Tag weggehen muss, ist das nichts, dass man da leben will oder so. Aber Tommy war halt ein Mensch, der sehr, sehr viel Geld in Helsinki verdient hat. Also wir sagen die Metropole, also der steht da vorm Herrn in Finnland. Man hatte einen modernen Job, hat Kohle gehabt und war da im Urlaub 2 Wochen und hat irgendwann alle Zelte abgebrochen und ist da einfach hingezogen. Und hat da jetzt halt ein Haus am See, was bizarrerweise gar nicht so teuer ist, wie man sich das jetzt vorstellt, obwohl es absolut oberidyllisch ist. Der hat sogar eine Sauna am See, wobei man sagen muss, dass es teilweise Finnen wirklich 2 bis 3 Saunen besitzen, pro Person so gefühlt. Aha. Die sind wirklich so drauf. Und er lebt halt dieses Naturleben, zeigt Leuten wie mir dann Eisangeln oder führt sie so ein bisschen rum, hat so ein bisschen auf Naturführer gemacht. Aber er lebt halt in dem Sinne auf dem Papier wahrscheinlich strukturenarmen Gegend, weil die halt, da ist ja nicht viel Industrie oder so, weil einfach hauptsächlich Holz ist und Natur, weil es halt sehr naturbelassen noch ist. Will sagen, nicht unendliches Entertainment. Wer jetzt irgendwie eine Partytour haben will, muss jetzt vielleicht nicht da, vielleicht zum Skilaufen oder so. Ich bin nicht so ein Skityp. Ne? Da gibt es auch so einen Ort, der, um den sich, wo eine Skischanze ist und so. Das kann man dort alles machen. Man kann Schnee wandern, man kann ganz viele tolle Wintersportsachen machen. Aber diese Natur an sich hat Tommy am meisten gereizt und mich auch. Also er hat mich zu so einem Wasserfall gebracht. Nee, zu einer Stromstelle. Ich habe den Namen jetzt leider nicht auf dem Schirm. Aber das war unglaublich schön. Es war eine Holzhütte an einem reißenden Fluss. Muss ich vorstellen, es sind wirklich rauschende Stromschnellen, die du siehst, die aber sich ranken durch einen Wald, der komplett im Winterweiß liegt, unter diesem matten Schneemantel mit einer bildhübschen hölzernen Hütte dann auch noch an diesem Fluss. Das ist in Japan, wäre das ein Insta-Spot, wo wahrscheinlich die Leute 3,5 Stunden anstehen, um das Foto zu machen. Und da kommen halt ein paar Trekker vorbei, weil die Haupttouris in Rovaniemi sind, in der Weihnachtshauptstadt. Und die meisten Leute da halt einfach lokale Leute sind, die am Wochenende gerne wandern, weil die Natur so schön ist.
Ja, und was die Natur anbetrifft, also ein Klassiker, du hast ihn gerade so nebenbei angesprochen, wenn ich jetzt auch nochmal so zum Thema romantische Bilder, die ich mir vorstelle, zurückkomme. Zum einen haben wir die Polarlichter, klar, aber zum anderen eben das Thema Eisangeln. Du meinst gerade schon, Tommy hat dich auch zum Eisangeln mitgenommen. Wie lief das ab? Wie war's?
Ja, ich bin selbstredend komplett gescheitert. Also, das allerdings jetzt.
So kennen wir dich, sehr schön.
Genau, aber ich habe nichts gefangen, aber das lag tatsächlich, es liegt natürlich, war vielleicht auch nett, aber er meinte, gestern haben hier Kids was gefangen, morgen wird wahrscheinlich wieder fangen. Kommt drauf an, wo die Schwärme sind, weil es halt um Fische geht, die unter Eis leben und Barsche, glaube ich, leben in Schwärmen und dann sind die Hechte da irgendwo, wo die Barsche sind und so weiter. Es hat halt was mit Glück zu tun. Mir ging es ja nicht ums Fangen. Ja. Ich bin jetzt nicht so, ich muss jetzt nicht mich betteln oder so, sondern ich wollte immer diesen Kindheitstraum von mir erfüllen, einmal so ein Loch in so ein Eis zu bohren und da drauf zu sitzen und deine Angel reinzuhalten. Und es war so ein bisschen anders, als ich dachte, weil das Loch kleiner war. Also es ist nicht dieses Disney-Loch, das so 1 Meter breit ist, wo man auch reinfallen kann, sondern ein ganz schmales Loch.
Ja.
Das Eis ist viel dicker. Also es gibt Eis, das ist da wirklich fast bis zu 1 Meter dick oder so. Ich weiß die Zahl nicht, aber irrsinnig dick. Und ich meinte auch zu ihm, ist das denn sicher?
Mhm.
Weil du gehst ja auf den See rauf. Ne? Das ist ja für mich jetzt als Mitteleuropäer jetzt nicht so üblich, dass ich auf den See rauf gehe. Ne? Also ich bin jetzt auch nicht religiös, spalten kann ich mir das mir jetzt auch nicht. Von daher gehe ich einfach so rauf. Und er meinte, mit der Dicke können da können Laster drauf fahren. So dick ist das Eis nach einem langen Winter in Finnland, weil natürlich ganz, ganz lange unter 0 Grad sind. Das heißt, du bist irrsinnig sicher. Und was ganz rührend daran ist, finde ich, ist, dass die Verkehrswege sich sogar ändern im Winter. Das heißt, du hast mehr Verkehrswege, weil auf einmal ja übersehen kann ja rübergefahren werden oder rübergegangen. Das ist total irre. Ne? Also, dass du halt, wenn du Nachbar auf der anderen Seite sehst, hast, ist es wahrscheinlich sonst irgendwie auf dem Weg, Wanderweg drumherum, so jetzt gehst du halt rüber. Und das Angeln an sich war toll. Du bist näher an der Natur, hast deine Ruhe. Und ich war ehrlich gesagt auch froh, dass ich was nichts gefangen habe, weil ich will dem Tier ja nichts tun. Ich wollte nur das Gefühl haben.
Ja. Wie habt ihr dieses Loch da reingebohrt?
Nicht mit der Säge aus dem Disney-Heft, sondern mit so einem Metallding, was da wahrscheinlich relativ üblich in Outdoor-Läden ist. Das setzt du da so drauf und dann kurbelst du ganz schnell mit so einer dicken Schraube, mit so einer Bohrschraube, als hättest du so eine ganz, ganz dicke, ganz dicke Mischung aus Bohrer und Schraube. Und das machst du so manuell wie bei so einem Wagenheber. Und kurbelst da so eine Minute, dann ist das Loch da drin.
Ja, fantastisch. Ja. Zum Thema Fische und Angeln hören wir auch nochmal kurz was von Tessa. Die hat uns dazu auch das eine oder andere erzählt. Tessa, wann warst du denn das letzte Mal Eisangeln?
Letzter Frühling.
Wie kann ich mir das vorstellen? Wird das regelmäßig gemacht bei euch? Ist das regelrecht Alltag? Oder wenn es jetzt doch schon eine Weile her ist, wenn du sagst letzter Frühling, ist es doch ein besonderes Event?
Also viele machen Eisangeln regelmäßig, wenn sie richtig so begeistert waren, von Fischen sind. Und das heißt, dass sie rund um das Jahres fischen, auch immer im Tiefwintermonaten, wenn es super kalt ist. Für mich ist das mehr solch ein Wochenende-Hobby in die Frühlingsmonaten, März, April, Mai, wenn die Sonne scheint und man den schönen Tag beim Eisangeln, Langlaufen und Picknick direkt auf dem See genießen kann. Also ich nehme es ganz entspannt. Ich bin keine Profi-Anglerin.
Aha. Und kannst du dich das erste Mal erinnern, als du Eisangeln warst? Wie war das für dich, das allererste Mal auszuprobieren?
Mein Vater ist der Begeisterte von Eisangeln und ich war 4 Monate alt, als ich das erste Mal mit meinem Papa Eisangeln war. So, ich sage immer, dass vielleicht habe ich das so viel gehabt, wenn ich Kinder war, dass jetzt mache ich es etwas lockerer.
Nicht mehr ganz so ernsthaft. Aber zum Reinschnuppern ist es ja wahrscheinlich auch schon spannend. Wie ist es denn, wenn jemand als Besucher, Besucherin zu euch kommt? Lässt sich das dann auch ausprobieren? Also ich weiß nicht, kann man irgendwo Equipment leihen und einfach Eisangeln gehen oder gibt es dann da eher Veranstalter, die sowas anbieten?
Bestimmt. Also wenn jemand etwas wirklich Lokales probieren möchte, ist Eisangeln eine solche Hobby oder Sache zu probieren, weil fast jeder macht das. Mhm. Für das erste Mal würde ich einen geführten Tour machen, um die Technik und auch die Eissicherheit zu lernen. Weil eben wenn es kalt ist, es ist nicht immer sicher in allen Seen oder allen Flüssen laufen. Und deswegen würde ich geführte Tour empfehlen.
Weil trotz der niedrigen Temperaturen, es gibt Strömungen, es gibt
auch Quellen. Mhm. Und da muss auch über den Sicherheit passen.
Jochen, eine andere Aktivität, die du auch unternommen hast, war eine Hundeschlittentour. Und zwar nicht nur eine kurze Tour, sondern so eine richtige, ordentliche Mehrtagestour. Das ist ja für viele, glaube ich, auch ein Lebenstraum. Also mit Übernachtung und allem Pipapo.
Ja.
Stelle ich mir schon etwas actiongeladener vor als das Eisangeln.
Ist es? Also fast alles ist actiongeladener als Eisangeln. Aber das hängt auch so ein bisschen mit an dir und an der Gruppe, mit der du unterwegs bist. Da ich am Ende der Saison unterwegs war, mit der Schlittenhundetour, war die Gruppe extrem klein.
Mhm.
Und das hat dafür gesorgt, dass man so ein bisschen seinen Rhythmus auch anpassen konnte. Bin ich jetzt nicht so der Actionsportler, ich brauche jetzt nicht den schnellsten Hund. Ich weiß auch, die wahnsinnig kompetente Frau von der Husky Farm meinte so, hat mich so ein bisschen abgefragt, wie ich so drauf bin, Risikobereitschaft. Dann guckt die mich an, dass ich halt 1,90 groß bin und krumm gehe und so. Ne?
Schlurfender Gang, dann ganz langsam.
Genau. Und dann sagte sie irgendwann, guckte mich so an, musste dann meinte so, ey, willst du die Sonntagshunde? Ich so, ja genau, ich will die Sonntagshunde. Und dann haben wir uns verstanden. Weil mir ging es bei dem Hundeschlitten-Ding um Natur, um Nähe zu Tieren, zu den Hunden, zu denen du ganz schnell es ist ganz rührend, dieses Verhältnis, was man aufbaut, weil ihr zusammen kämpft, die euch ja dann durch den Schnee.
Hm.
Denen macht das übrigens total Spaß, ne? Also die freuen sich irre. Wenn du keine Bremse festgestellt hast, rasen die auch immer weiter. Also wenn du stehst, nimm niemals den Fuß von der Bremse, sonst liegst du und die sind 3 Kilometer weiter nach 10 Sekunden, weil die so Bock haben. Und es war letztlich, für mich war es immer ein Traum. Ich konnte die da warm machen und es war wundervoll. Also es ist tatsächlich eine extrem naturverbundene Art, unterwegs zu sein. Es ist ja auch in manchen Ecken der Welt tatsächlich ein offizielles Verkehrsmittel noch, offiziell, aber dann ein reguläres Verkehrsmittel, weil du einfach manchmal nirgendwo anders, also nicht anders irgendwo hinkommst, weil du, sei denn du fliegst, aber das geht auch nicht, weil du die landen kannst. Helikopter hat kein Mensch, also hat sehr wenig Menschen und Schlittenhund ist leicht, schnell, kannst übers Terrain, du kannst, wenn du mit den Hunden arbeitest, relativ weit am Tag kommen, wirklich echt richtig weit. Und es ist eine wundervolle Art.
Ich glaube, bis zu 200 Kilometer am Tag, ne? Wenn die dann einmal richtig laufen. Kann man ordentlich Distanzen zurücklegen.
Genau, nicht mit mir und meinen Sonntagshunden, aber selbst wir haben da wirklich dann so 40 Kilometer oder so abgerissen in völlig entspannten paar Stunden. Das ist toll. Und es ist so ein bisschen actionmäßig, weil du natürlich aufpassen musst. Also du musst das Ding lenken, du musst mit den Hunden arbeiten.
Wie lenkst du?
Du gehst so mit wie beim Segel so ein bisschen.
Ja.
Also das heißt, du hast schon die Bremse auf beiden, ich weiß es gar nicht mehr genau, aber ich glaube, du hast es teilweise durch die Bremse gemacht und du hast es vor allem durch das in den Kurven so ein bisschen Gegengewicht steuern und so. Und so machst du das und musst halt vor allem Geschwindigkeit regulieren, wenn sie halt einen Berg hochlaufen, dass du mitmachst, damit sie nicht zu viel ziehen, dass du ihnen hilfst. Und wenn du runterfährst, dass du bremst, dass dir das Ding nicht hinten reinfährt, da haben die ja meist Angst vor. Das heißt, ihr seid ein Team.
Hm.
Und wenn ein Ast kommt, dann musst du dich ducken. Das klingt jetzt so banal, aber das ist manchmal am Anfang koordinativ ein bisschen schwieriger, wenn du halt neu da drauf stehst. Und du hast keine langsame Anfangszeit, weil wenn die loslaufen, dann rennen die haben so Bock, Alter. Du startest halt wirklich von null auf gefühlt 100 km/h, was natürlich nicht stimmt, aber das geht sofort los.
Also halt dich besser fest, ja.
Voll.
Und dann geht's durch diese endlosen, traumhaften Schneelandschaften, so stelle ich mir das zumindest vor, über irgendwelche Ebenen und vor allem durch ganz, ganz, ganz weiße Wälder. Beschreib das mal, wie war das?
Schön. Also ich glaube, das ist tatsächlich, das klingt so banal, aber es war wirklich, für mich war es wahnsinnig schön und erfüllend, es gab so Momente, wenn du dann so ankommst auf dem Schlitten, ne? Wenn du die erste so ein bisschen Sicherheit hast, wie nach der Fahrprüfung, weißt du, wenn du das erste dich mal Sicherheit fühlst, wenn der Penner, der dich die ganze Zeit kontrolliert, nicht mal weg ist, so. Und dann fährst du ein bisschen sicherer und dann kommst du ja auch immer wieder nach so engeren Gassen, kommst du ja auch mal Gassen oder Schneisen, kommst du ja auch mal auf so eine Freifläche auf, wie einen zugefrorenen See oder halt eine Sumpf, im Sommer halt ein Sumpfgebiet, wo einfach nur weiß ist. Und wenn dann die Sonne scheint und du merkst, dass du einfach nur, dass da 4 selig glückliche Hunde sind, die einfach voller Spaß durch den Schnee rennen und du mit denen da bist und ihr das geschafft habt und trotzdem halt kein Motor läuft oder so, sondern du relativ naturverbunden unterwegs bist und diese Landschaft dann auch mal genießen kannst, weil du dich kurz nicht konzentrieren musst, weil du halt nicht dich ducken musst oder lenken musst oder so, sondern einfach sie alle Spaß haben. und du bist so nah dran und dann immer dir vorstellst, auch wenn du jetzt so rauszoomst, wie groß das da ist. Ne? Das ist ja jetzt nicht irgendwie so eine 20 Meter weite Schneise, die für einen Touri gebuddelt wurde und rechts und links sind dann irgendwie so Wolkenkratzer, sondern das ist ja echt, das ist ja so. Das ist schon sehr berührend, zumindest für Leute, denen das wichtig ist. Ja.
Wie habt ihr übernachtet?
In Hütten, in der Natur und dann natürlich so Basis, sehr, sehr basic. Ne? Also halt kein fließend Wasser, kein Strom, Plumpsklo, Sauna natürlich trotzdem wieder, aber halt so Holz, die sind irre.
Aber so, ja, Sauna muss schon sein, ne? Also so basic es auch ist, Sauna ist dabei.
Die sind komplett irre. Du kommst an, das Haus ist ja runtergekühlt auf minus, lass es 16 Grad sein an dem Tag oder so. Also da ist nichts, es ist eiskalt, eine Holzhütte. Du holst, die alle machen Feuer und das erste Feuer wird in der Sauna angemacht und das zweite in der Hütte. Das sind nur Sekunden, aber es ist einfach eine Form von Prioritäten.
Mhm.
Einfach geil. Und dann fährt halt die Hütte hoch, also dann heizt die so langsam hoch. Dann musst du halt, oder ich in dem Fall, ich war mit Frauen unterwegs und ich habe das ja gern gemacht. Also die haben sie sozusagen aufgetragen. Hör mal, du bist doch so ein toller Typ, mach mal ein Loch ins Eis. Dann gehst du halt zum See und dann haust du halt mit der Spitzhacke so lange da rein, bis da ein Loch ist. Das Problem ist, das Eis ist ja sehr dick. Und wenn du dann fertig bist nach einer halben Stunde und schon keinen Bock mehr hast, kommt halt die Chefin und sagt so, pass mal auf, Alter, das muss doppelt so breit sein. Und dann geht der ganze Kram wieder von vorne los. Also du tust auch was. Also wäre ich jetzt so ein BWL-Manager auf Offsite, würde ich sagen, das war eine total naturnahe Erfahrung, wo ich mich selbst wiedergefunden habe. Ich fand es vorwiegend anstrengend, aber auch sehr lustig. Also es tut dir gut, dass du das tust. Und dieses Runterfahren auf die absoluten Basics deiner Natur, wo einfach nichts ist, keine Leitung geht davon weg oder irgendwas, ist wundervoll. Und wenn du dann die Hunde versorgt hast, kommst du auch so langsam zur Ruhe, weil du musst sie dann abmachen und musst denen was zu essen geben. Und das ist einmal den Umständen geschuldet, aber natürlich auch sehr erfüllend, wenn man diese Tiere und diese Art von Reisen immer schon mal ersehnt hat.
Ja. Ja, und dann nach alledem abends in die Sauna, also kann ich mir eigentlich gar nicht gemütlicher vorstellen.
Ja.
Und über das Thema Sauna haben wir auch noch mit Tessa gesprochen, hören wir da nochmal kurz rein. Die Sauna in Finnland ist ein zentraler Bestandteil, nicht nur des Alltags, häufig jedenfalls, sondern ich würde regelrecht sagen, ja auch der Identität. Wie kann ich mir Saunieren in Finnland vorstellen bei euch? Also in Deutschland geht man ja tendenziell unbekleidet in die Sauna. Es ist meist ganz still, es wird nicht geredet und wer anfängt zu viel zu schwatzen, der erhält dann vielleicht auch mal einen schiefen Blick. Wie ist das bei euch?
Bei euch ist ein bisschen anders. Es gibt verschiedene Saunastile. Also Finnland hat 3 Millionen Saunen. Das ist mehr als Autos oder LKWs.
Oh wow. Ja, Prioritäten würde ich sagen.
Ja, genau. Das heißt, es jedes Haus, jedes Apartment, jeder Ferienhaus, jede Hütte, fast jeder Hotelzimmer hat eigene Sauna.
Mhm.
Also wenn man hier reist und unbedingt im Ruka-Kuusamo hast jede Unterkunft eigene Sauna, privat oder öffentliche. Und wenn Privatsauna gibt, kann einfach mit eigener Familie oder mit besten Freundinnen Sauna zusammen genießen. Und dann ist man, ja, kann selber entscheiden, ob mit Badeanzug oder ohne. Wenn öffentliche Sauna ist, gibt es 2 Stile. Entweder sind Frauen und Herren separat und dann nackt oder zusammen und mit Badeanzug.
Ja, und ich habe mal was gehört von einer Eissauna in Ruka, habe aber ehrlich gesagt nicht so ganz verstanden, was das genau sein soll und wie das funktioniert. Also was ist eine Eissauna?
Genau, hier gibt es eine Sauna-Resort, heißt Pyhäpiilo. Und sie haben die einzige Eissauna im ganzen Welt.
Mhm.
Und Eissauna ist gebaut von Eis. Also Pyhäpiilo steht auf Pyhäjärviseen und sie nehmen den Eis aus dem Seen, solche großen Eisflocken, und bauen eine Sauna auf dem Eis. Aber das, na Moment, Kiuas, Feuerstelle, also die Feuerstelle von Sauna heißt Kiuas auf Finnisch. Und das Kiuas ist auf einem Schien. Und wenn die Feuerstelle und die Steine heiß wird, machen das Vorheizung draußen zuerst. Wenn Kiuas und die Steine heiß genug sind, werden sie mit dem Schien ins Eissauna schieben. Und dann gehen die Gäste rein. Und dann wird Wasser auf die Steine getun und dann kommt dieses Ausguss, also heißt Löly auf Finnisch. Dann hat man viel, viel Feuchtigkeit in Sauna, weil das Feuchtigkeit kommt nicht nur aus den Steinen, aber auch aus den Eiswänden.
Mhm.
Und da hat man solche ganz besondere Füllung wenn die Wände hinten deinen Rücken super, super kalt sind,
ja,
und vorne sehr, sehr heiß mit viel Dampf und viel Feuchtigkeit. Und das ist besonders gut für Atmen.
Mhm.
Wenn man Schleim hat oder solche Atmenprobleme, ist Eissauna gut für solche Sachen.
Klingt nach einer ganz besonderen Erfahrung. Und ich muss aber sagen, ich bin immer noch auch ganz beeindruckt von dieser Zahl, die du davor genannt hattest. 3 Millionen Saunen in Finnland, ja?
Genau.
Weißt du, wie das gekommen ist? Also, was ist die Geschichte der finnischen Sauna? Warum seid ihr zum einen so gut darin und lasst euch dann auch so ausgefallene Sachen einfallen, wie eben die Eissauna, von der du gerade erzählt hast?
Mm.
Und warum gibt es so viele? Warum ist das Sauna und seit wann, wie ist das gekommen, dass Saunen so wichtig und so beliebt sind in Finnland?
Saunen gibt es in Finnland schon seit uralten Zeiten.
Hm.
Die ersten Saunen waren sogenannte Erdgrubenbäder, über denen Tierhäute gespannt würden. Und danach entwickeln sich die Rauchsaunen, also das heißt Holzheizungssauna, aber ohne Chimney.
Ohne Abzugsrohr.
Und dann kommen Holzsaunen und schließlich die modernen Saunen.
Mhm.
Und früher war die Sauna das erste Gebäude, das auf einem Hof errichtet wurde. Einfach, weil es praktisch war. Denn dort könnte man sich waschen, kochen, ja sogar gebären und Kranke behandeln. Also alles hat funktioniert in einem Saunaraum. Und seit diesen Zeiten hat sich die Sauna zum einen festen Bestandteil des modernen Lebensstils und auch der Festtage entwickelt und bringt auch in den 2020er Jahren noch Vollbefinden.
Wie schön, ja. Jochen, du hast gerade die Tiere, die Hunde angesprochen, die ihr dann abends natürlich auch nochmal, naja, abnehmen musstet, aus dem Geschirr versorgen und so weiter und so fort. Die haben ja dann draußen geschlafen, haben sich dort gut gehen lassen. Habt ihr ansonsten unterwegs bei dieser Tour irgendwelche Tiere gesehen, Wildtiere? Begegnet man da irgendwem?
Im Winter, auch das finde ich so toll an Lappland, weil du halt, also im Winter hast du die Rentiere, die dort im Winter schon auf den Farmen sind, aber sehr große Farmen, im Sommer laufen die frei rum, ne? Und sonst hast du, ich glaube, ein paar Vögel oder so, aber die Hunde sind schon das Ding. Im Sommer ist es natürlich auch ein Eldorado, ne, mit dem ganzen Wild, was da rumläuft, was du öfter dann auch siehst, weil du vielleicht ein bisschen an anderen Ecken bist. Bären, du kannst dort Bären beobachten, auf eine sehr, sehr gute Art und Weise, also die dir auch nicht schadet. Ich finde, es ist ein Naturspektakel, das dir nicht ins Gesicht springt vor Freude, sondern dass du ein bisschen entdecken musst und das mich tatsächlich sehr bewegt hat. Du kannst oft auf diese Rentierfarm raufgehen. Also du kannst die besuchen und kannst die dann auch füttern. Das ist auch super für Kinder.
Mhm.
Da gibt es sogar viele Promis, die da auch schon auf gewissen Farmen waren, weil die Kinder endlich mal so ein Rentier sehen wollen. Das ist ja das Wort, Rentier sehen und so. Du kannst ja Rentier-Yoga machen, alles. Das sind natürlich alle touristischen.
Rentier-Yoga?
Ja, also in der Nähe von Rentieren. Dann, ich habe es ja nicht gemacht. Das war, glaube ich, eher was für den Sommer. Aber die haben schon sehr schlaue Art und Weisen, das dann so für Leute attraktiv zu machen. Und ich fand auch einfach schön, dass es für Kinder einfach auch viel gab. Und diese Rentierfarm war für Kinder mega.
Ja.
Da kannst du abends noch ein Feuer machen, so eine extra Hütte und ja, alles sehr naturnah und so, ist schön.
Das war vorhin so schön beschrieben, wie verrückt die Finnen sind, wenn es um Sauna geht. Also das ist auf jeden Fall eine der Prioritäten. Wenn wir jetzt mal noch ein bisschen mit einem kleinen Augenzwinkern bei den Verrücktheiten bleiben. Sie sind ja auch sehr begeisterte Eisbader.
Ja, du hast dich offensichtlich informiert, denn du weißt, dass ich, also wahrscheinlich weißt du, dass ich es auch gemacht habe.
Ja, ich habe da was munkeln gehört und bin ja ganz beeindruckt. Ja. Also ich muss sagen, ich war vor ein paar Monaten im Zürichsee mal baden bei, ich glaube, 13 Grad Wasser- und Lufttemperatur. Und das war für mich eine Grenzerfahrung, ein Leben am Extrem. Und dass jetzt der schluffige, gemütliche Jochen in Finnland im Eisbaden war, ich bin überrascht und beeindruckt. Jetzt will ich hören, wie es dazu kam.
Ich bin auch überrascht und beeindruckt tatsächlich, weil ich bin da ergebnisoffen rangegangen.
Ja.
Also erstmal ist es so, dass du halt in die Sauna musst in Finnland. Und es ist auch gar nicht so, du musst nicht total nackt sein, du kannst das völlig entspannt angehen. Also finnische Sauna ist sehr, sehr, ich sag mal, nicht regelfrei, aber halt sehr frei im positiven Sinne. Jeder kann sein, wie er will. Neben mir saß ein Typ mit einem Bier in der Badehose und der war Finne, ne? Ja. Der geht einfach abends und die Leute sind aber entspannt.
Man kann auch mal schnacken und sich ein bisschen unterhalten. Ist jetzt nicht, dass da einer, psst, Ruhe hier und so, ne? Also, sondern
total
einfach gemütliches Beisammensein.
Ja, total geselliger Ort.
Ja.
Also die Geschichte der finnischen Sauna ist noch viel spannender. Aber wenn man jetzt auch beim Jetzt bleibt, ist es so, Der Kollege, mit dem ich da war, der mir das gezeigt hat, meinte so, an der Bushaltestelle würden wir nie den anderen ansprechen, in der Sauna unterhalten wir uns. So. Mhm. Und dann kommst du da raus und bist auch von mir aus 80 Grad hochgeheizt, was auch immer deine Temperatur dann war, und gehst da raus und gehst halt wirklich in eine Landschaft rein, wo du denkst, alles hier sagt Nein zu schwimmen, ne, weil du halt auf einmal an so einem See bist, der komplett zugefroren ist, dann hinten wieder die verschneiten Bäume. Du spürst natürlich sofort, wie arschkalt es ist, also wie kalt es ist und wie auch, da geht es ja nicht um 0 Grad, ne? Da geht es ja um mehr. Wenn du im Winter da bist, da geht es ja erstmal so minus 10, ist dann schon Usus so. Und das passt natürlich eigentlich zusammen, wenn du aus einer Sauna kommst, aber da ist dann so eine kleine Stelle frei gewesen, die war gar nicht frei geheizt, sondern einfach nur so durch eine Pumpe halt, dass da Wasserbewegung war und dadurch wurde die so freigehalten. War aber im See und dann hat das so eine Dynamik angenommen, dass ich da aus Stolz nicht mehr rauskam. Und dann gibt es letztlich nur eine Regel und die ist, den Kopf am besten nicht unter Wasser. Also das haben alle da gemacht und das ist auch wirklich dumm. Weil wenn du den von 0 auf 100 auf 0 Grad runterkühlst, wird es so mittelstark im Gehirn. Und das ist der Deal. Und dann gehst du da rein über eine ganz normale Treppe und dann bist du da ja auch nicht 6,5 Stunden drin oder ziehst da 6 Rückenschwimmbahnen, sondern das sind dann halt Sekunden. Und das ganz Bizarre ist, Erik, dass es halt, es war nicht schlimmer als das, was du beschrieben hast. Also wenn ich das mit dem vergleichen kann, was ich mal erlebt habe. Ich stand in Schweden am See, da waren 20 Grad draußen und drin 13 Grad.
Ja.
Und es war fast schlimmer als das und ich weiß nicht genau warum. Ich glaube, einmal ist es so bizarr, dass du es gar nicht mehr einordnen kannst. Und zum anderen glaube ich, es ist sowieso schlimm, ne? Also weil es halt eine riesen Temperatur gefällt. Das heißt, es wird nicht in dem Maße schlimmer, je größer die Temperaturunterschiede sind. Und ich glaube tatsächlich, dadurch, dass deine Knochen wirklich kochen, also du bist ja wirklich komplett hochgeheizt und dann deine Haut gefroren wird für eine Sekunde, ist es irgendwie nicht schlimmer, weil die extrem aufeinandertreffen und danach hast du den Vollkick.
Ja.
Ich habe danach gedacht, ich gehe zu Fuß nach Hause und ich meine Deutschland. Ne? Ich habe mich so geil gefühlt. Ich habe mich so stark gefühlt.
Es ist auch wirklich interessant. Ich war auch in diversen Gebirgsflüssen oder Bächen schon mal kurz drin, die nochmal deutlich kälter waren als der Zürichsee. Ich habe dann immer das Gefühl, und ich bin an sich schon ein Warmduscher, dass ab einer bestimmten Temperatur man auch gar nicht mehr so richtig unterscheiden kann, ist es jetzt extrem kalt oder heiß? Also es prickelt, es fühlt sich so ein bisschen taub an, aber dadurch ist es dann irgendwie machbar, genau wie du es gerade beschrieben hast. Es korreliert nicht darin, wie unangenehm es ist mit den Temperaturen.
Nein, finde ich auch. Ja, es war toll. Es war auch, aber es hat mich wirklich, du kriegst da aber einen Kick. Also ich glaube nicht immer denselben, bei mir war es das erste Mal, aber es war wirklich euphorisierend. Ich habe mich fantastisch gefühlt danach. Es war wirklich toll.
Hören wir mal, was Tessa zum Thema Eisbaden zu sagen hat. Tessa, wie oft gehst du Eisbaden? Ist Eisbaden für dich ein Thema? Wir haben jetzt schon über das Eisangeln gesprochen, wo du mittelprächtig Fan bist. Wie sieht's mit dem Eisbaden aus?
Einmal in die Woche gehe ich Eisbaden.
Okay, das ist ordentlich. Mhm. Warum? Was magst du daran?
Dass man's Körper stark gegen kalt, auch gegen Bakterien. Und es ist auch schön, einfach mit gute Freundinnen oder mit Kindern einen Saunaabend tun. Und wenn es zu heiß in Sauna ist, fühlt Eisbaden einfach schön.
Fällt dir das, du machst das wahrscheinlich schon seit Jahren und bist trainiert und geübt, fällt dir das trotzdem noch schwer, ins Eiswasser hineinzusteigen?
Ja, jedes Mal.
Wie schaffst du das? Wie überwindest du dich? Was ist dein Trick?
Im Kopf, du musst einfach bescheiden, jetzt gehe ich rein. Und dann langsam gehen. Nachher fühlt es wunderbar. Du bist so voll Energie. Es fühlt heiß. Du fühlst so viel warm drinnen, weil die Zirkulation läuft wie Verrückte. Wenn du rauskommst. Und ich denke, viele sagen, dass das Grund, Eisbaden zu machen, ist gar nicht ins Wasser zu gehen. Sonst das Fühlung nachher zu haben.
Ja, die Erleichterung und genau wie du sagst, es prickelt, es wird einem ganz warm, das Adrenalin, die Glücksgefühle. Und
du bist so stark, so voll Energie. Es fühlt auch im Kopf.
Und du hast gerade gesagt, als ich dich gefragt habe, warum du das machst, zum einen Abhärtung und dergleichen, aber auch, weil es etwas ist, was du gemeinsam mit deinen Freunden, Freundinnen auch machen kannst, zusammen dann mit der Sauna. Wie verbreitet ist das Eisbaden als soziales Event für euch vor Ort?
Viele machen das. Und ich denke, das ist auch ein Trend jetzt nach Covid, dass mehr und mehr machen das. Und gibt es auch mehrere öffentliche Plätze in Finnland, wo man einfach ein Ticket für 10 Euro oder so etwas für Sauna und Eisbaden kaufen kann und kann es einfach dann Eisbaden machen. man braucht nicht mehr den eigenen Eisbadenplatz haben.
Okay, also man muss nicht mit irgendeiner Spitzhacke losziehen oder so, sondern es gibt dann öffentliche vorbereitete Eisbadestellen, genau, wo dann direkt auch genau, die wohlige Sauna nebenan schon wartet. Hast du so eine Art Lieblings-Eisbadeplatz mit Sauna?
Die Pyhäbiilo, wo auch diese Eissauna ist, ist ganz besonders.
Okay.
Auf wegen dem Eissauna, aber da gibt es auch das Landschaft schön. Du hast die Berge hinter dem Seen und ich denke, das Landschaft macht es besonders.
Jochen, du hast uns jetzt schon ganz viele Eindrücke hier erzählt vom Eisangeln, von den Polarlichtern, aus der Sauna und so weiter und so fort. Und ich würde gern zum Abschluss unseres Gesprächs hier im Serviceteil noch ein paar handfeste Tipps und Tricks von dir einsammeln. Und ich muss sagen, in dem Fall wird es jetzt vielleicht schwierig, Jochen, denn das ganze Gespräch war eigentlich ein einziger Tipp. Ganz viel, was du erwähnt hast, kann man ja genauso auch nachmachen, sich eine Schlittenhundetour buchen, irgendwo in der Sauna sich dann wiederfinden, die Polarlichter genießen. Aber hast du vielleicht trotzdem noch was, von dem du sagen würdest, nach deinen Aufenthalten dort vor Ort? Also das wäre was ich mitgeben kann, was man gern beachten oder wissen sollte?
Nehmt euch Zeit, nehmt euch einen Tag nach der Husky-Tour, um einfach zu genießen, dass ihr wieder Zivilisation habt.
Ja.
Also wenn man das macht, 2-3 Tage danach, dieser Abend und das Essen gehen und das Schlafen mit Strom und Heizung ist schon toll. Also es klingt jetzt ganz verwöhnt, aber es hat mir wundervoll gefallen. Ich würde dich mit der Husky-Tour anfangen. Ich würde dich am ersten Tag, weil ich erstmal ankommen will. Und vor allem habt Spaß und macht euer Tempo und guckt, dass ihr, ja, aber das muss jeder Mensch für sich selbst rausfinden. Und na, Polarlichter kommen oben drauf, wenn man die Augen offen hält. Es gibt Polarlicht-Apps, das ist interessant. Es gibt Apps im Netz, die wird man ganz leicht finden. Da kann man so einen Forecast angucken und da gibt es auch so einen Live-Ticker, so wo die Polarlichter gerade sind. Das hängt natürlich immer noch an der Wolkendecke, aber das hat mir geholfen, um zu sehen, wann so die Chance am größten ist. Selbstversorgung ist manchmal ganz gut, weil es in fast jeder unterkommt. Selbst in den kleinsten Hütten gab es irgendwie eine kleine Herdplatte.
Mhm.
Das fand ich ganz cool. Fürchterlich liebe Menschen.
Gut anziehen, gute Klamotten mitbringen, um den Temperaturen dann auch erfolgreich zu trotzen.
Sehr richtig. Und gute Klamotten sind definitiv ein Faktor. Also es ist, gerade auf der Husky-Tour war es so, das ist halt nicht dann der Winter, wo man sagt, naja, ich finde noch irgendwo eine Mütze im Schrank und dann werfe ich noch irgendwie ein Tuch rum von meinem Onkel oder was und dann wird das schon. All diese kleinen Lücken oder dünneren Stofffetzen oder kleineren Mützen, ihr werdet die Ecken spüren, wo die nicht sind. Das ist Winter. Das ist nicht ich lebe in Köln, dieser Kölner minus 1 Grad im schlimmsten Fall oder plus 7 Schmuddelwinter, wo man sagt, naja, gleich sitze ich ja eh in der U-Bahn oder so. Nee, das ist Winter. So schön es ist und deshalb ist es ja so schön. Du merkst, wo das Hemd dich in der Hose steckt, Alter. Und da ist es halt, da beißt es dann kalt. So.
Mhm.
Klamotten sind, nimmt das so ein bisschen ernst. Da ist es dann eben nicht zwei schlechte Socken übereinander, sondern da sollte man vielleicht doch mal überlegen, sich irgendwas zu kaufen, was wirklich was wärmemäßig herstellt.
Ich glaube, du hast Michis Schneehose mitgenommen, oder? Von deinem Co-Host aus dem Reisen-Reisen-Podcast.
Ja, genau. Er hatte sowas, weil er ist auch kein Skifahrer, aber er hatte sowas. Mhm. Und er hatte das mal erzählt und das sind so die Dinger.
Ja.
Ne, wenn du halt eine alte Schneehose hast, so was Weites, was Gemütliches, was aber auch wirklich dann die Kälte auch wirklich abhält. Beim Hundeschlitten-Ding informiert euch da kann man sich gut informieren. Bei den Ausrichtern, also bei den Veranstaltern, das musst du auch vorher buchen, weil es natürlich total beliebt ist. Da gibt es oft auch so Overalls und Klamotten und Equipment. Das heißt, vieles für die ganz harten Sachen muss man auch nicht mitbringen. Ne? Man muss sich jetzt da einfach informieren. Und ja, und ansonsten einfach genießen.
Schön. Warst du in der Stadt Oulu zufällig?
Nee, da war ich nicht.
Ja, ist auch nicht ganz um die Ecke, aber dann erwähne ich dir jetzt doch abschließend als kleinen Tipp, ist nämlich 2026 die Kulturhauptstadt Europas und es führt dazu, dass insgesamt rund 600 Veranstaltungen dort stattfinden werden, rund um die Themen Kunst, Kreativität und so weiter und so fort. Es gibt da wohl zum Beispiel einen schreienden Männerchor, habe ich online gefunden. Sehr unterhaltsam, sich das anzuschauen, gern mal googeln. Und Oulu selbst beschreibt sich übrigens mit den Worten, Oulu ist eine der glücklichsten und saubersten Städte der Welt, bekannt für seine jugendliche Energie, die reine Natur sowie eine vorausschauende Denkweise. Zitat Ende. Also sie selbst mögen es schon mal, die Leute, die dort leben. Und ich kann mir vorstellen, dass es sich gerade jetzt aus diesem Anlass Kulturhauptstadt des Jahres Europas lohnt, absolut mal vorbeizuschauen, weil da, glaube ich, richtig viel los ist. Ist eine kleine Reise von Ruka Kusamo, aber definitiv auch gut zu erreichen. Und wenn du jetzt nicht noch was hast, Jochen, würde ich nochmal abschließend an Tessa rübergeben, was sie noch so an Tipps und Tricks auf Lager hat. Deswegen hast du noch was du loswerden möchtest?
Ich glaube, ich habe schon tatsächlich relativ viel untergebracht. Ich finde das mit Ulu total toll, weil ich glaube, dass das total spannend sein kann, in der wunderschönen Natur dort dann auch den Faktor Kultur nochmal zu setzen. Und ich würde, wenn ich da wäre, also wenn ich da bin, würde ich da tatsächlich hinfahren. Das können die Finnen, glaube ich, ziemlich gut. Und das ist ein total lustiger, also ich kann mir das als sehr spannenden Wechsel vorstellen, in dieser völlig übermächtigen Natur sowas dann zu haben. Und die Entfernungen sind immer groß, ne? In Finnisch Lappland. Du fährst zum Nachbarn ja schon 10 Minuten mit dem Auto.
Guter Punkt, ja.
Das heißt, die erleben da entfernt, 2 Stunden ist für die keine Fahrt. Mhm. So, das ist für die halt wie für uns zum Bäcker gehen. So, ne?
Schön. Du, Jochen, ich danke dir. Das hat Spaß gemacht und übergebe jetzt nochmal final an Tessa. Und dann kann sie uns auch noch ein paar Tipps geben. Und in deine Richtung sage ich ganz lieben Dank dir. Danke.
Ja, hat Spaß gemacht. Vielen lieben Dank, dass ich da kurz noch mal im Gedanken sein durfte in dieser schönen Gegend. Ciao.
Mach's gut. Tschüss. Tessa, wir haben jetzt verschiedenste Aspekte kennengelernt, die das Leben in Rukakusamo ausmachen. Für Menschen jetzt noch mal abschließend und zusammengefasst nachgefragt, die von dieser Gegend noch nie irgendwas gehört haben. Und jetzt aus unserem Gespräch nur diesen einen Absatz zu hören bekämen. Was würdest du sagen, was ist Rukakusamo für ein Ort? Warum lohnt es sich, bei euch vorbeizuschauen?
Wir haben viele, viele Möglichkeiten für Leute, die gerne draußen sind. Viele, viele Fragen dazu. Ich sage immer, wenn man Natur genießt und frische Luft in draußen, dann haben wir alles, was man gewünscht könnte. Also normalerweise für unsere Gäste, egal ob Finnisch, Deutsch, Schweiz oder Engländer ist, heißt es, dass im Morgen gute Frühstücken, dann draußen etwas tun, Skifahren, Langlaufen, Schneemobil fahren, Fahrrad fahren oder einfach einen Landschaftsausflug im Nationalpark tun. Dann auch draußen vielleicht oder irgendwelche Cafeteria Mittagspause machen, dann nachmittags Sauna genießen, kurze Abendessen, dann, wenn noch Energie gibt, vielleicht die Polarlichter schauen und dann gut schlafen. Und so geht's weiter.
Klingt nicht gerade schlecht, muss ich sagen. Neben dem Eisbaden, wie verbringst du deine Freizeit Winter am liebsten?
Langlaufen ist mein Lieblingssport.
Ja.
Dann mache ich Langlaufen und ich gehe gerne auch im Wald langlaufen, also in Tiefschnee ohne Loipen. Und wenn man im Wald unterwegs ist, übernachten die Waldhühner oft im sogenannten Schneehöhlen. Und manchmal gerät man zufällig in ihr Schlafgebiet. Das sieht kaum nicht, wenn man mit dem Langlaufschienen unterwegs ist. Und dann fliegen sie plötzlich aus der tiefen Schneedecke direkt von den eigenen Füßen auf. Und für einige Sekunden der Schnee wirbelt in die Luft und der Anblick ist einfach himmlisch, würde ich sagen.
Also man erschrickt dann auch nicht unbedingt, sondern kann den Anblick dann schon auch genießen.
Ja, genau.
Ja, wie schön.
Auch wir haben 2 kleinere Kinder, einfach im Schnee spielen und auch mit Familie Skifahren oder Snowboarding machen, macht auch Spaß.
Das Langlaufen, gibt es da bei euch Loipen im Wald oder gehst du dann einfach los, querfeldein?
Beides. Und auf dem Loipen gibt es auch Loipen-Cafeterias oder Rediefarmen oder Husky-Farmen. Und wenn ich mit Familie zusammengehe oder mit Freundinnen, machen wir oft einen Ausflug bis nach Loipen-Cafeteria fürs Mittagspause zum Beispiel oder nachmittags Kaffee und Bulla, also Zimtgebäcke zu genießen. Also es braucht nicht unbedingt immer so sehr, sehr sportlich sein. Man kann auch einfach zusammen Zeit bringen.
Oder ich glaube, wenn du jetzt von Familie sprichst, man kann auch in Iglus übernachten oder mit dem Schneemobil irgendwo unterwegs sein. Also kann man schon so einiges machen bei euch.
Ja, kann auch. Ja, ja. Viele fahren gerne Schneemobil. Dann kann man auch natürlich etwas längere Ausflüge machen. Und Iglu-Übernachtungen gibt es auch. Viele machen auch selber solche Schneehöhle in eigenem Garten. Wir haben auch jetzt eine, ist letzte Wochenende fertig gemacht. Und da kann man dann Übernachtungen üben im kalten Wetter. Und das ist auch möglich für Touristen, eine solche Iglu-Kurs nehmen, wo man das eigene Iglu gebaut wird Und das dauert dann für 2 Tage. Zuerst den eigenen Schneehöhle machen und dann da übernachten oder dann in einem Schneehotel oder so etwas drin schlafen.
Wie schön, ja. Zu wie viel passt ihr dort rein in deine Schneehöhle? Wie groß ist die?
2 Personen.
Okay, ja, ist ja ordentlich. Hast du schon drin übernachtet?
Ja, mehrere Mal.
Sehr gut.
Da braucht man gute Schlafsäcke und dann geht es ganz schön.
Wir haben vorhin erwähnt, dass ihr mitunter auch auf dem Holzofen kocht. Was sind typische finnische Gerichte?
Na, Lachs und verschiedene Fischgerichte. Auch, also gebratene Rentier ist bekannt, aber das macht man nicht im Holzofen drin. Elfleisch-Eintopf mit Waldpilzen ist auch bekannt und viele Kartoffelgerichte.
Und wenn wir jetzt vorbeikommen sollten bei euch, welche 1, 2, 3 Worte Finnisch sollten wir am besten lernen, damit wir auch wertschätzende Gäste sind? Gibt es irgendwelche Begriffe, wo du sagen würdest, also das wäre schon hilfreich zu wissen für einen Trip nach Finnland?
Na, Dankeschön braucht man immer. Und das heißt, Danke heißt Kiitos.
Kiitos.
Und Dankeschön, Kiitos paljon.
Kiitos paljon.
Sehr schön.
Ja, vielen Dank. Sehr gut. Das ist ja für die höflichen Umgangsformen schon mal der wichtigste Schritt, in der Tat.
Und wenn man viel draußen ist, gibt es auch große Hunger und dafür braucht man guten Appetit. Und das heißt Hyvä Ruokahalua.
Uiuiui, jetzt wird schon schwieriger. Hyvä Ruokahalua. Jetzt fühle ich mich schon schlecht. Ich will eure schöne Sprache nicht verhunzen. Das übe ich nochmal ordentlich, bevor ich vorbeikomme. Aber wir schreiben es in die Shownotes. Kleine Vokabelkunde kann ja nicht schaden. Das schreiben wir, packen wir schriftlich mit rein. Hast du noch ein drittes?
Ich überlege, ob guten Morgen oder Prost. Welche wäre besser?
Ja, dann würde ich natürlich sagen Prost.
Dann Kippis.
Kippis.
Genau.
Prost. Okay, sehr schön. Das kriege ich sogar noch hin. Schön, du. Ganz lieben Dank, Tessa. Lieben Dank für das nette Gespräch.
Danke dir. Das hat Spaß gemacht.
Mach's gut und lass dir nicht kalt werden.
Danke.
Damit endet unsere Reise nach Ruka-Kuusamo. Wir haben gehört, wie es sich anfühlt, als Reisender in eine Landschaft einzutauchen, die von Stille, Kälte und Weite geprägt ist. Wie Polarlichter und Kindheitsträume plötzlich Realität werden, wie naturverbunden und vielfältig das Leben vor Ort ist und wie eine Region im hohen Norden nicht nur durch ihre beeindruckende Natur, sondern durch das Erleben selbst im Gedächtnis bleibt. Wenn ihr jetzt selbst Lust bekommen habt, Ruka-Kuusamo zu entdecken, habe ich wie immer gute Nachrichten für euch, denn klar, Edelweiß fliegt nach Ruka-Kuusamo und zwar während der Wintersaison von Dezember bis März direkt ab Zürich nach Kuusamo. Komfortabel und ohne Umstieg. Alle aktuellen Flugzeiten und Details findet ihr wie immer auf flyedelweiß.com. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert unseren Podcast Edelweiß Travel Tales sehr, sehr gerne. Teilt den Podcast auch mit Menschen, die ebenfalls das Fernweh gelegentlich packt. Und lasst uns sehr, sehr gern wissen, wohin wir euch als nächstes mitnehmen sollen. Wir haben ja noch ganz viele Edelweiß-Destinationen, die wir hier in der Show noch nicht berücksichtigt haben und können da also aus dem Vollen schöpfen. Stets berücksichtigen wir dabei auch eure Wünsche. Lasst es uns also gerne wissen, zum Beispiel in den Kommentaren bei Spotify oder auch in der Apple Podcast App. Ich bin Erik Lorenz und sage danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Reise.